Erstmal ans Rheinland-Pfalz und wir reden über eine wirklich legendäre Band, deren Karriere zwar in den 80ern angefangen hat, die aber auch im Herbst 2024 sehr, sehr lebendig ist. Die Band heißt Alphaville und wir sprechen mit dem Sänger Marian Gold. Hey, hallo!
Hallo, servus!
Marian, Alphaville feiern im Moment 40-jähriges Jubiläum als Gruppe und als kleines Jubiläumsgeschenk ist euer großer internationaler Hit Forever Young seit Sommer wieder in die Charts gestiegen. Nicht nur in Deutschland, sondern in einigen Ländern der Welt. Könnt ihr zurückverfolgen, wie das kommt? Durch Social Media irgendwas vermutlich?
Ja, genau. Also das sind Dinge, auf die man selber überhaupt keinen Einfluss hat, sondern das geht viral und dann fangen irgendwelche Leute damit an und dann verbreitet sich das und es ist wie so eine Welle. Und wir haben da relativ wenig dazu beigetragen, außer dass wir diesen Song geschrieben haben. Wir Glücklichen.
Der Song wird überall auf der Welt geliebt. Er hat einen besonderen Stellenwert in der Popkultur. Den Tag, an dem du den Song geschrieben hast, zusammen mit Bernhard Lloyd und Frank Mertens, damals in Münster, den wirst du vermutlich niemals bereut haben.
Nein, natürlich nicht. Aber es war uns natürlich, ich sag mal, Gott sei Dank nicht klar, was wir da gerade gemacht haben. Und es betrifft ja nicht nur Forever Young, sondern irgendwie alle möglichen Songs, die auf diesem ersten Album drauf waren, dass wir da wirklich eine Hit-Nummer nach der anderen schreiben, das war uns überhaupt nicht bewusst. Wir standen am Anfang unserer Karriere und waren total happy, dass wir jetzt irgendwie das Equipment hatten, um überhaupt Musik machen zu können.
Forever Young hat ja auch euer 84er Debütalbum geheißen und genau zum 40. Jahrestag der wirklich tollen Debütplatte ist ein neues Best-of von euch rausgekommen. Alphaville Forever, Best of 40 Years. Normalerweise entscheiden Plattenfirmen ja gerne selbst darüber, was man da so draufpackt auf so eine Compilation. Aber ihr hattet das ziemlich selbst in der Hand, ne?
Es ist eben nicht so eine normale Best-of, sondern es ist schon irgendwie eine Rückschau über 40 Jahre. Mir war das selber nie so richtig bewusst in der ganzen Zeit, was für eine Wegstrecke wir als Band zurückgelegt haben. Und als es jetzt darum ging, diese 40 Songs auszusuchen, also praktisch für jedes Jahr unserer Karriere einen Song, und ich dann auf einmal über dieses ganze Repertoire hinweggeblickt habe und also gesehen habe, was sich da angesammelt hat an Songmaterial, da habe ich mich eigentlich überfordert gefühlt. Also einerseits hat mich das sehr beeindruckt, also wie viele Versionen von mir an diesen Songs mitgeschrieben haben. Und zum anderen fühlte ich mich außerstande, da irgendwie eine Auswahl zu treffen. Und deswegen haben wir entschieden, dass wir das unseren Fans überlassen. Und wir haben dann so ein Online-Voting veranlasst. Und aus diesem Online-Voting ist dann im Prinzip die Setlist für das Best-of-Album entstanden.
Normalerweise ist ja die Musikindustrie nicht so basisdemokratisch. Ich stelle mir das sehr spannend vor, das der Zielgruppe zu überlassen.
Basisdemokratisch ist eigentlich ein super Ausdruck. Das war etwas, was uns damals, als wir angefangen haben, das war echt ein Thema. Ich habe diesen Ausdruck basisdemokratisch habe ich schon lange nicht mehr gehört. Also Alphaville selber ist irgendwie das Projekt von dieser politischen Einstellung, die damals irgendwie eben sehr, sehr populär war. Es ging eben einfach darum, bei basisdemokratisch ging es in erster Linie darum, sich also von den gängigen Institutionen in irgendeiner Form zu befreien, eben auch als Künstler, zum Beispiel von Plattenfirmen und so. Ich meine, als es dann, also in den 2000ern dann auf einmal losging mit dem Internet, dass du Sachen ins Internet stellen konntest, dass du das unabhängig machen konntest und dafür keine größere Unterstützung von irgendeinem Label oder von irgendeinem Producer-Team brauchst, im ersten Moment wirkte das wie so eine Befreiung. Damals, als wir angefangen haben, waren diese ganzen Ideen irgendwie schon in unseren Köpfen. Aber dass es eben tatsächlich mal technologisch möglich ist, da haben wir nicht mal von geträumt.
Also die Fans haben mitentschieden, das ist toll, wenn das so auf eure eigene Einstellung, auf eure eigenen frühen Ideen zurückgeht. Auf dem Best-of, ne, oder der Werksschau, wie immer man das nennen möchte, sind ganz klar die großen Hits drauf. Big in Japan, Forever Young, Sounds Like a Melody, allen voran die ganz großen am Anfang eurer Karriere, aber teilweise zusätzlich in noch anderen Versionen neben der Single-Version, da sind noch andere Versionen drauf.
Ja, das ist eine Entscheidung der Fans gewesen. Also es gab natürlich sogenannte Maxi-Versionen von diesen Titeln, die du gerade eben genannt hast. Und die sind als erste, also dann vom Markt verschwunden, weil die in kleinerer Auflage irgendwie nur als Vinyl existiert haben. Und natürlich war da auch der Wunsch, dass das also praktisch in dem Repertoire dieser Best-of irgendwie vorkommt. Und ich persönlich fand es jetzt nicht so interessant, aber wie gesagt, wir hatten uns nun mal darauf kapriziert, dass wir das zusammen mit den Fans machen, und das war deren Entscheidung, und insofern ist es okay.
Aber es stecken gerade bei den Maxi-Versionen aber durchaus ein paar interessante Geschichten dahinter. Zum Beispiel Forever Young ist in der Original 84er Maxi drauf. Und das ist eine Dance-Fassung von dem Song. Was ja ungewöhnlich ist, diese Mega-Ballade tanzbar. Aber ich glaube, das ist ziemlich nah in der Idee, wie der Song eigentlich sein sollte. Nämlich keine Ballade, sondern ein schneller Song.
Es war ursprünglich eine Abtempo-Nummer. Wir hatten, also Bernd hatte ein ziemlich geniales Riff dafür gemacht. Das war auch die Version, die ich zuerst gehört habe, als ich dann angefangen habe, den Text dazu zu schreiben und den Gesang zu entwickeln da drauf. Und es ist eigentlich einem Zufall zu verdanken, dass wir dann irgendwann während der Produktion drauf gekommen sind, das als Ballade umzuinterpretieren. Und dann haben wir auf einmal festgestellt, dass es eben in dieser Form die praktisch ideale Interpretation von Forever Young ist. Aber es war wirklich ein Zufall. Wir haben einmal diesen Song gehört, ohne Bassbegleitung, ohne Schlagzeug. Also es waren einfach nur Strings und mein Gesang. Und irgendwie haben auf einmal alle gesagt, ja, das ist es. Genauso muss man es machen.
Oder auch eine Maxi, Sounds Like a Melody, das war die zweite Single nach Big in Japan, in einer knapp 8 Minuten Monster-Version. Und da hört man ja extra lang diese Begleitung von einem großen Streichorchester.
Ja.
Und der Song ist so schnell, dass die Musiker, glaube ich, Schwierigkeiten hatten, da so drauf zu spielen, wie ihr euch das vorgestellt hattet. Ich glaube, die waren zu genau.
Das war wirklich ein bisschen schnell für die. Das war ein Streichorchester von der Deutschen Oper in Berlin. Und das waren die nicht so gewohnt, also in diesem Tempo diese Arrangements abzuliefern, die unser damaliger Produzent Wolfgang Loos für sie geschrieben hatte. Und wir mussten das, was nicht so einfach war unter den damaligen technischen Verhältnissen, wir mussten das dann immer nachträglich so ein bisschen gerade rücken, damit das irgendwie passte. Es war eine Heidenarbeit, das zu machen.
Der allererste Song auf der neuen Best-of, der ist natürlich der Song, mit dem alles losgegangen ist, Big in Japan. Was viele immer noch nicht wissen, mit Japan hat das Ganze gar nichts zu tun, sondern der Song ist inspiriert aus deiner, ja, wie soll ich das sagen, aus deiner wilden Zeit in Berlin Ende der 70er, wo du ja tatsächlich zum Teil obdachlos warst.
Ja, ich hatte keine Wohnung. Ich bin aus der Bundeswehr rausgeflogen. Dann habe ich mich einfach in den nächsten Zug von Plön aus, da wo ich stationiert war, hatte eigentlich kein Ziel und habe einfach gesagt, okay, der nächste Zug, der hier einläuft, da gehe ich drauf und dann wollen wir mal sehen, wo ich lande. Und das war der Zug von Paris nach Warschau und in West-Berlin musste ich halt raus. Und dann stand ich halt am Zoo. Und also das waren so die ersten Kontakte, die ich hatte. Leute, die ich da kennengelernt habe, Punks teilweise, eben auch Leute aus der Drogenszene und so. Und ich bin da mit dem Bodensatz der damaligen Westberliner Gesellschaft, also nicht nur in Kontakt geraten, sondern ich war einfach eine Zeit lang Bestandteil davon. Und ich war wohnungslos, also genauso wie meine Kumpel zu der damaligen Zeit. Wir haben dann manchmal in besetzten Häusern gewohnt. Aus dieser Erinnerung heraus habe ich dann den Text für Big in Japan geschrieben. Es geht tatsächlich eigentlich mehr um den Bahnhof Zoo und um die Drogenszene.